Momente, wenn er sich kurz von ganz weit oben irgendwo herabbeugt, um den Erdboden zu küssen, mit Seilen an jenen Punkt der Landschaft an einem Zipfel herunten festzubinden, um ihn daran zu hindern, sich wieder zurück hinauf zurückzuziehen. Er wäre in Kürze durch Löcher von Ungeziefer befallen, verschimmelt und verrottet. Abgesehen vom grotesken Bild wäre es, das er gäbe, ein umgekehrtes Himmelszelt, das mit seiner Spitze im Erdboden steckte. Der Name dieses Mannes wird ohne dieses bald über kurz oder lang so sehr in aller Munde sein, dass jeder dahergelaufene Esel die Buchstaben seines Namens auf jedes Trottoir und in jeden Abtritt spucken wird. Aber bis dahin möchte ich ihm noch eine kleine Schonzeit vergönnen. Außerdem glaube ich, dass dies ganz in seinem Sinn ist. Auch er würde nicht wollen, dass ich ihn jetzt seinen Namen nennte. Er war ein völlig unabhängiger Kompositeur, der niemandem nachrannte um einen Auftrag. Eine Klavierunterrichtsstunde kostete ein Vermögen. Und so kamen nur reiche junge Prinzessinnen und die nahmen nur, wenn sie wirklich gut musizierten. Für die Aufführungsserie einer seiner Opern verdiente er zum Schluss dasselbe, wie der kaiserliche Hofbäcker ein Jahr lang für die Semmeln verdiente, die er dem Hof lieferte. Aber er war ein Hasardeur und spielte leidenschaftlich Billard, wenn auch schlecht. Dennoch konnte er es nicht lassen, mit jedem Berufsbillardspieler, der in die Stadt kam, um Geld zu billardieren. Und somit all sein verdientes Geld wieder beim Fenster hinauszuwerfen. Seine Spielschulden dürften nach und nach derartige Dimensionen erreicht haben, dass er mit dem Unterrichten von Prinzessinnen noch eine zweite Lebenszeit gebraucht hätte, um sie annähernd zu begleiten. Deshalb ist es für mich eigentlich gar nicht ausgemacht, dass er wirklich schon gestorben ist. In den Wochen um seinen fadenscheinigen Tod herum ist verbürgt, dass sich drei berühmte Billardeure aus Alaska in Wien befanden, mit denen er sich angeblich herumgetrieben haben soll. Und so halte ich es auch für möglich, dass er nicht gestorben ist, sondern mit besagten Billardeuren nach Alaska abreiste und dort in irgendeinem heruntergekommenen Saloon nach wie vor Klavier spielen, seine Schulden abzuarbeiten. Auch deswegen sage ich Ihnen seinen Namen jetzt nicht, da ich ihn irgendwie zu schützen versuche, falls er noch lebt. Du, Taylor, du Heil, du heruntergekommener Londoner Theaterdirektor, genügt es dir nicht, dass du meine Familie und mich aus London vertrieben hast? Um ein Spottgeld habe ich dir als Mitarbeiter die italienische Oper in London, als sie abgebrannt war, wieder aufbauen geholfen und in der Hoffnung, gemeinsam mit dir aus einer Klitsche ein ordentliches Opernhaus zu machen, habe ich dir jeden Wechsel, den du mir unterschoben hast, mit meiner Unterschrift ausgelöst, bis du mich entlassen hast, weil ich mindestens 20 Mal für dich in den Schuldenturm ging. Aber weil du ein Hai bist, schwimmst du durch den Atlantik und verfolgst mich bis hierher. Nein, du heißt nicht Taylor. Warst du noch nie in London? Was bringst du mir da? Eine Doktorrolle? Ach, du bist also der Portier der New Yorker Columbia Universität. Und diese Doktorrolle hätte ich bei euch vergessen? Bei meiner Verleihung zum Ehrendoktor eurer Universität? Und auch den Doktorhut? Und das alles sollen Sie mir jetzt vorbeibringen. Nehmen Sie die Doktorrolle, behalten Sie sie. Bringen Sie die Doktorrolle Ihrem Direktor zurück. Ich brauche eure Doktorrolle nicht, und sagen Sie Ihrem Universitätsdirektor, wenn es ihm bis jetzt noch immer nicht gelungen ist, einen Klosettbrillenfabrikanten zu gewinnen, der mir beim Aufbau der italienischen Oper von New York finanzielle Unterstützung gewährt, brauche ich auch keine italienische Oper in New York. Ich gehe woanders hin und baue mir eine eigene, und zwar mitten in die Wüste, und zwar nach Santa Fe. Meine Damen und Herren, ich habe Sie heute hierher gebeten und eingeladen, um Ihnen das Buch zu präsentieren, das ich vor kurzem endlich fertiggestellt habe und das ich auf eigene Kosten drucken und herstellen ließ. Ich danke Ihnen, dass Sie alle so zahlreich nicht gekommen sind, sodass dieser Raum hier also wirklich völlig leer ist. Das Buch heißt Die Geschichte meines Lebens und ist übrigens genauso spannend zu lesen wie die Memoiren meines Freundes Casanova, den ich übrigens auch eingeladen habe, heute zu kommen, und der auch gekommen wäre, wenn er nicht vor ein paar Wochen unglücklicherweise zu früh verstorben wäre. Sie sind also alle nicht gekommen und dafür danke ich Ihnen. Ich werde stattdessen die Bücher dem Meer zum Verkauf anbieten. Sie sind das Meer und jeder von Ihnen ist eine Welle des Atlantischen Ozeans, von denen auf jedem Stuhl hier eine von Ihnen Platz genommen hat. Ich schaue also in die Weite und Tiefe, Tiefe, Weite des Atlantischen Ozeans und danke jeder einzelnen Welle für die Aufmerksamkeit. Es ist mir eine große Ehre, dem Meer aus meinem Werk vorlesen zu dürfen. Ich bitte Sie nun, mich zu überfluten. Sie schauen so wenig, die ganze Zeit schon. Immer, wenn mein Blick Sie trifft, sind Sie traurig? Mathilde, sind Sie es womöglich? Ja, wäre ich damals nur um eine Stunde früher gekommen. Aber ich wurde aufgehalten. Aufgehalten von einem Drachen, das müssen Sie mir glauben. Wie gerne wäre ich pünktlich da gewesen. Wir wären heute glücklich. Wir wären heute zusammen. Als ich kam, hatten die Polizisten der Inquisition Sie schon aufgespürt und gerade abgeführt. Ich habe tagelang geweint um Sie. Wo kommen Sie her? Was machen Sie da? Ach, Sie wollen mir nur zuhören. Das ist schön. Danke, dass Sie gekommen sind. Dass Ihnen Ihre Stiefmutter das erlaubt hat. Auch so ein Rache. Was? Sie ist gestorben. Was für ein Glück. Das freut mich wirklich. Hoffentlich hat sie heftig gelitten, diese Sache. Erinnern Sie sich noch an den netten Gondelier, der uns beide zufällig zusammengeführt hat? Ich habe ihn kürzlich erst wieder getroffen. Ihr Vater hat sie wieder ihren alten Rechten zugeführt und eingesetzt. Das ist nur das Mindeste. Für uns beide? Was machen wir jetzt? Denn für uns beide ist es wohl ein wenig spät geworden. Und gleich wird es Abend. Es ist ein Jammer. Es wäre so schön gewesen. Im nächsten Leben vielleicht? Hä? Warum sagst du nichts? Gut, dann werde ich dir zunächst sagen, wie es mir ergangen ist seitdem. Kurz nachdem sie dich aus Venedig verschleppt hatten, musste auch ich Venedig fluchtartig verlassen. Man hätte mich am liebsten wegen Ketzerei vereizt. Ich floh über Görz und Dresden nach Wien. Ich hätte natürlich auch nach Petersburg gehen können. Aber was hätte ich dort tun sollen? Ich hätte höchstens Michael Glinka beim Aufbau der russischen Volksoper helfen können. Kannst du dir vorstellen, dass ich das Buch für Russland und Ludmilla schreiben hätte sollen? Das russische Fach ist einfach nicht mein Fall. Eugen und Jeroen, Big Dan, der einzige Russe, der mich interessiert hätte, Igor Strawinsky. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er seinen Ödipus, bevor er ihn komponierte, ins Lateinische übersetzen ließ. Aber dass er seinen Rex Progress auf Englisch machte, noch dazu im Teatro Fenice in Venedig, ist grober Unfug. Also ging ich statt nach Petersburg für 11 Jahre nach Wien. Ich hätte natürlich auch nach Paris gehen können. Nein, Samson und Dalila hätte mich nicht interessiert. Außerdem dieser Saint-Saëns, dieser verrückte Egomane, ein hoffnungsloser Autist. Aber der Stoff von Manon hätte mich schon wieder gereizt. Und sicher auch ein wenig belastet Melisande. Mit dem Massenet, von dem sie in Wien bösartig sagen, von diesem Massenet, eine Massenet von Massenet, hätte ich mich sicher ganz gut verstanden. Und sicher auch mit dem Lago. Und notfalls sogar mit dem eigenartigen Debussy. Aber in Paris herrschte Cherubini und hielt von seinem Konservatorium aus alle Fäden in seiner störrischen Hand. Und mit ihm hätte ich mich sofort überworfen, das weiß ich genau. Schade, denn ich hätte einmal wenigstens sehr gerne eine ganz große Sache über meine geliebten Vögel geschrieben. Ich bin ja selbst so ein merkwürdiger Vogel. Der heilige Franz von Assisi hat eines Tages große Lust, zu den Vögeln zu sprechen und ruft eine seiner berühmten Predigten einem über der Toskana gleitenden Vogelschwarm nach. Ob er dabei himmelaufwärts zwitschernd und krähend tätig wird oder seine ihn begleitenden Leibwächter oder Schutzengel die Worte den Vögeln verdeutschmenschen, ist unklar. Man weiß nur, dass der Vogelschwarm augenblicklich am Himmel stehen bleibt und zum Erdboden hinunterhaucht. Da aber die Vögel nach dem Ende der Predigt keineswegs der Ansicht sind, die Predigt sei nun zu Ende und keinen Anlass sehen, sich zu verziehen, predigt der Heilige weiter. Der Vogelschwarm wird immer größer und verfinstert inzwischen den halben italienischen Stiefel. Und als nach dem Ende der 11. Predigt der Heilige in Ohnmacht fällt, beginnen einzelne Vögel, die zahlreich angesammelten Randbeobachter der Szene, Augen auspickend und Hals durchhacken, zu attackieren, um sie zu zwingen, stellvertretend für den Heiligen die Predigt fortzusetzen. Die Lage wird bedrohlich, es droht ein Fiasko. Wäre nicht im letzten Moment der Erfinder Leonardo da Vinci aufgetaucht, der nach dem Unterseeboot und verschiedenen Fluggeräten auch eine neuartige Vogelscheuche konstruiert hat, die er ausprobieren will und aufstellt, und diese Situation dadurch im letzten Moment rettet. Da aber ein paar der Leibwächter oder Schutzengel des Heiligen in Vogelgestalt sich einer Vogelscheuche schwer verletzten, wird der heilige Franz nach seinem Tod, vor allem aus mangelnder Demut, nicht nur den Menschen, sondern unbedingt auch den Vögeln, seine Weisheit aufschwatzen zu wollen, nicht gleich in die ewige Seligkeit hineingelassen, sondern noch einmal zur Erde zurückgebeten, und zwar in Gestalt des Komponisten Olivier Messiaen, der, als der er sein ganzes Leben lang nichts anderes tun darf, als ausschließlich den Vögeln zuzuhören und sodann als musikologischer Ornithologe mit seinem dabei erstellten, fast vollständigen Katalog d'Oiseaux Weltruhm zu erlangen. Oder so. Vielleicht eine kleine Kostprobe aus dem letzten Akt, eine Arietta des San Francesco, Anrufung der Vögel. Wo bleibt ihr denn, ihr putzigen und fleißigen Kirschhackeramseln und anderen Fruchtverwerter und fleißigen Besucher der Obstspaliergeflechte? So kommt doch herbei, ihr Raben, die ihr hinterm pflügenden Landmann die Würmer immer aus seiner Furche pickt. Wo bleibt ihr denn, ihr Saatgutvertilger, die ihr unterm Deckmantel der Abenddämmerung die Kröpfe euch vollstopfende Gerstendiebsbande, ihr ungeliebten Olivenheimbesichtiger, ihr in den Weingärten kundigt die Jahrgänge Vorausverkoster, wo seid ihr Zwitscherer, Schreier, Heuler, Rufer und auch die, die aus den Wäldern die Daten der nächsten Sterbenden ankündigen, so genau und sorgfältig, dass wir ein nächtlicher Schmied treiben, auch schon kleine vorgedruckte Patenzettel aus dem Himmel flattern. Wo bleibt ihr fleißigen Moskitovernichter, die ihr helft, den Rauchreif herbstlichen Malaria-Frostes in den unbetretbaren Sümpfen gefangen zu halten. Ihr Eisvögel mit dem singenden, sirrenden Singen durch die Luft pfeifen sich bohrende Eistapfengesänge aus den Hagelwettern der arktischen Nordlichtgletscher-Folklore. Ihr Haselhühner und Goldfasane, aber auch ihr Greifer, ihr Kondorsegler, Fischadler, Weißkopfgeier, Hühner habe ich, die Mäusebussarde, Trumpfreiten, wann höre ich endlich euer blärrendes Gekeife? Drosseln, wo bleibt euer Spott? Und einmalig deinen Ruf hören, weiße Schneeäule, du Seltene, deinen Ruf habe ich nur von den Schneefüchsen gehört, die dich fürchten, und sie haben mit erschauderndem Lachgebell dein Rufen parodiert. So nähert euch doch endlich hier, Heuler, Burger, Zirpa, Gera, Fipsa, Chilka, oh, ihr Amaranten, ihr Borstenschwänzler, Saftblätter, Spekte, Breitmaulbrillen, ihr Börnscheitel, Oranzen, Putschmacher, Stürzer, Lichter, Stüpfer, Erdröhren, Töpfer, Hilfblüten, Geldbüßenblüten, Vitagibel, Reagitten, Werberlappenschnepper, Luftröhrenschrei, Kropfpfeifer, Molluskgeschwätzer, Pfefferfresstrompetenjünger, Rotsichelspötter, Schluchtenröttel, Stutzhaubenbürzler, ihr Schneeballwürger, Tropuskraupenschmätzer, Spitzschopf, Trugbürzer, ja, ihr Großschnabelkardinäle und Dampfhaftdotterpinsler, ihr Rhinoceros-Helmhornputzer, Maiskolbenverrotschdotterer, Schilfrohrscharneinkeifer und Dudelsack-Bauchflatterer, warum lasst ihr euch heute so gnädig erst bitten? Aber wer hätte das komponieren sollen? Natürlich Olivier Messiaen, wer denn sonst? Aber auch der ist kürzlich verstorben, wie ich hörte. Also ging ich statt nach Paris für 11 Jahre nach Wien. Als ich dort alles aufgebaut hatte, wurde ich mit dem Vorwurf, alles zerstört zu haben, aus Wien wieder hinausgebissen. Was hätten sie mich eingekerkert wie den letzten Betrüger oder Dieb? Und so floh ich endlich nach Triest. Die Wiener können und dürfen es nicht wahrhaben, dass sie mir so gut wie alles verdanken. Wäre ich nicht so lange in Wien gewesen, dann stünde dort auch noch heute weder ein Burgtheater noch eine Staatsoper, weder eine Kammeroper in der Drachengasse, noch ein Theater an der Wien und so weiter.